Willkommen zu Next Generation Engineering, dem Podcast des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Hier sprechen wir über aktuelle Themen und Herausforderungen in der Produktentwicklung und darüber, wie ein modellbasiertes Vorgehen helfen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Damit herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Next Level Engineering aus dem Netzwerk MBSE im VDE Bayern. Mein Name ist Thomas Gessner, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Folge. Und bei mir, die Mitwirkenden und Hauptgestaltenden dieser Folge, sind Professor Martina Königbauer, bekannt aus dem ersten und zweiten Podcast, und ebenso bekannt aus dem ersten und zweiten Podcast Martin Schädle von Rot und Schwarz. Herzlich willkommen euch beide. Wir sind eigentlich schon hier fast eine halbe Stunde dabei zu erzählen und uns wieder die Köpfe heiß zu reden. Und dabei kamen schon einige Literaturempfehlungen raus zu einem Thema, was heute heißt, woran scheitern MBSE-Initiativen. Und interessanterweise die Literaturempfehlungen, die wir uns gerade in den Kopf geworfen haben, die haben mit MBSE gar nichts zu tun gehabt. Da war dabei von dir, Martin, 8 Regeln für völligen Stillstand von Professor Kraus und was haben wir noch diskutiert? Achieve Excellence, wie war das? Wie hieß das?
Achieve Buch? Greatness.
Achieve Greatness, genau. Und dann haben wir noch, Martina, du hattest eingeworfen, die Anleitung zum Unglücklichsein von dem, glaube ich, von uns allen sehr verehrten Paul Watzlawick.
Genau.
Damit fange ich mal an. Wir könnten natürlich diesen Podcast, diese Folge auch nennen, was muss ich tun, damit ein MBSE-Projekt richtig gut funktioniert. Man hat damals aber, als Paul Watzlawick dieses Buch rausgebracht hat, hat man ihn gefragt, sag mal, wieso haben Sie denn dieses Buch Anleitung zum Unglücklichsein genannt? Und wieso nennen wir diese Folge, woran können MBSE-Projekte und Initiativen scheitern? Nun, Paul Watzlawick hat es damals so beantwortet, er hat gesagt, hätte ich das Buch genannt Anleitung zum Glücklichsein, niemand hätte es gelesen. Und so denke ich mal, hoffe ich, und hoffe auch, das geht den Zuhörern mit dem Podcast heute auch so, dass wir sagen, woran können MBSE-Initiativen scheitern, ist vielleicht die größere Schlagzeile als, wie stelle ich sicher, dass sie nicht scheitern. Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Und ich glaube, wir haben schon für uns selber so im Kopf eine ganz, ganz lange Liste mit Fremderfahrungen und vielleicht auch teilweise auch Selbsterfahrungen, woran solche Initiativen scheitern können. Vielleicht mal gehen wir ganz kurz mal durch die Runde durch. Was sind denn so ich hätte jetzt fast gesagt Top 3, aber fangen wir doch einfach mit einem prägnanten Grund an, der euch spontan einfällt oder der vielleicht ganz oben auf der Liste steht. Was ist so einer der offensichtlichen Gründe, warum MBSE-Initiativen scheitern? Vielleicht, Martina, du hast eine ganz lange Liste gemacht, deswegen frage ich dich mal als erstes, genau.
Also bei dem heutigen Podcast muss ich meine Gedanken ein bisschen sortieren, anders als bei den ersten beiden, wo wir ja so fröhlich drauf losgesprochen haben. Gell? Weil ich würde sagen, gibt es immer zwei Perspektiven, die man mit berücksichtigen muss. Das eine ist, das sind so Punkte, die auch bei anderen Change- oder Veränderungsinitiativen, wenn man so möchte, relevant wären. Also könnte man jetzt auch auf andere Themen übertragen. Und dann gibt es die wirklich modellspezifisch sind, wo man sagt, das dann wirklich sehr spezifisch auf MBSE ausgerichtet. Und also ganz oben als Top-Punkt der allgemeinen Punkte, die zum Scheitern führen können oder eigentlich so eine Initiative schon zum Scheitern vorbereiten ist, wenn man nicht weiß, warum man das eigentlich macht. Also was soll am Ende der Nutzen einer modellbasierten Herangehensweise sein? Ne? Und damit auch verbunden auf der Top-Liste der sehr spezifischen Punkte im Bereich MBSE, wenn ich nicht weiß, was soll der Nutzen der Modelle sein, dann baue ich die vielleicht, aber dann baue ich die zum Selbstzweck. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist auch die beste Vorbereitung zum Scheitern eines solchen Vorhabens.
Mhm. Martin, wie siehst du das?
Also ich würde einen Punkt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil der Punkt ist ganz wichtig. Man vergisst meistens, dass es auch ein Change ist und eine Transformation. Also speziell, wenn man aus dem dokumentenbasierten System Engineering kommt, wird oftmals angenommen, dass man ja ganz häufig nur ein Tool einführt, was an sich schon falsch ist, weil MBSE zwar Tools bedingt oder Tools benötigt, aber eigentlich eine Methodik ist. Das Thema hat man schon mal in einer früheren Runde ausgiebig diskutiert. Und diese Transformation, diesen Change, ganz oft vernachlässigt und nicht berücksichtigt. Und der zweite Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist vielleicht gar nicht so sehr die Frage, was oder warum will ich es tun, sondern vielmehr die Frage, was konkret will ich eigentlich tun? Also MBSE ist ja ein riesiges Feld, da kann ich ganz, ganz viele Dinge tun. Was ich häufig feststelle, ist, dass man sich nicht die Mühe macht zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was aus diesem ganzen MBSE-Kontext ist eigentlich das, was ich einsetzen möchte, was mir Nutzen bringt und was ich erreichen muss? Ich vergleiche das gern mit so diesen CMMI-Diskussionen. CMMI hat für mich einen riesen Manko und das sind diese Level. Es gibt Level 1 bis 5 und wenn man jetzt fragt, welches Level brauchen wir, dann irgendwie chronisch kommt die 5. Und das mag manchmal zutreffend sein, das mag aber in manchen Bereichen auch ein Level 2 oder 3 vollkommen ausreichend sein. Und genauso eine Untersuchung, so eine Analyse, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich und wie tief muss ich in das Thema reingehen, ist für mich eine Grundvoraussetzung, um eine MBSE-Strategie auch festzulegen. Und das kann in einem größeren Unternehmen durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Kontext ich das mache. Und das fehlt mir ganz häufig.
Also ich höre jetzt mehrere Sachen raus. Das Erste, was ich raushöre, ist die Nutzenorientierung. Du hast das allgemein beschrieben, Martina. Du bist jetzt ein bisschen konkreter geworden in der Sache und hast gesagt, okay, ich muss, ich sage es mal in meinen Worten, so die Use Cases definieren. Also was will ich denn eigentlich besser können und das dann sozusagen in einzelne Packages reinpacken und dann sehe ich auch, welche Fähigkeiten zu diesen Use Cases am Ende gehören. Ich glaube, das ist das eine, was ich rausgelesen habe. Das andere, vielleicht habe ich da einen gewissen Bias. Wir haben vorhin über Anti-Bias gesprochen, genau. Aber da ist mein Bias. Für mich ganz oben auf der Liste wäre so, okay, machen wir es zum Tool-Problem. Also MBSE einführen, ja super, dann suchen wir uns ein Tool aus. Oder das negative Beispiel, Anleitung zum Scheitern wäre, jetzt hat mir mein Chef gesagt, ich muss MBSE einführen, na gut, dann hole ich mir meinen Werkstudenten und das will die verschiedenen Tools angucken. Das ist nicht untypisch, aber das wäre für mich genau das Gegenteil von Erfolg, weil man dann den Aspekt, den du gerade genannt hast, nämlich den Change und auch den Wandel in den Köpfen, also vom dokumentenbasierten Arbeiten, modellgetriebenes Arbeiten, das den ignoriert man dann ja auch komplett und sagt, okay, na, das ist ein Tool-Problem, dann führen wir halt ein neues Tool ein. So würde ich auch noch das ein bisschen charakterisieren. Macht das Sinn?
Absolut. Du hast gerade eben so ein Szenario beschrieben, aus dem sich ja schon wieder weitere Punkte ableiten lassen, die so ein Vorhaben zum Scheitern vorbereiten. Wenn du sagst, es wird delegiert an den, was hast du gesagt, Studi oder Praktikanten, dann fehlen auch da schon wieder Punkte, wie zum Beispiel so ein Commitment, etwas, was ich einfach nicht ins Team gebe, sondern nach außen delegiere an jemanden, der eben vielleicht noch nicht einmal wirklich tief integriert ist ins Team, dann ist es so ein Seitenthema, das vielleicht noch nicht das nötige Commitment dann auch hat von der Führung im Unternehmen. Und was auch ein mögliches Resultat aus so etwas sein könnte, ist, dass es zu so einem Seitenthema wird. Wir haben vorhin auch, bevor die Mikros an waren, schon mal drüber gesprochen, dass dann so plötzlich so isolierte kleine Teams oder Einzelpersonen entstehen, die so ihr eigenes Süppchen kochen.
Die Frage ist, wenn wir so vorgehen, dann machen wir ja MBSE im Wesentlichen zu einem weiteren Silo. Also, oder ja. Bestenfalls zu einem weiteren Silo. Schlimmstenfalls hat der Werkstudent mehrere Tools sich angeschaut, hat die größte Freude dabei gehabt und sagt, okay, das ist das beste Tool. Und dann erklären wir die Schlacht für gewonnen. Das ist der schlechteste Fall. Im besten Fall haben wir tatsächlich irgendwo, ja, wir führen das ein und dann stellen wir plötzlich fest, ja, irgendjemand modelliert da Sachen, aber was der genau macht, weiß kein Mensch und verstehen tut es dann auch keiner. Also die Frage ist dann auch, das geht dann schon mehr in Richtung, vielleicht in Richtung Lösung, wie schaffen wir es, dass wir eben MBSE auch nicht, also gerade nicht zu einem Silo machen. Das wäre ja tatsächlich dann das ultimative Scheitern. Also okay, wir haben es erfolgreich implementiert, wir haben eine Methode, wir haben ein Tool und wir haben auch einen Experten. Und der sitzt dann irgendwo im Keller modelliert vor sich hin. Das sind ja auch Sachen, die man so aus der Realität findet. Also jetzt mal, das spiele ich mal an euch zurück, ich will nicht zu viel reden hier. Seht ihr das auch als ein mögliches Scheitern, dass man sagt, okay, na, wir bauen da eigentlich nur ein zusätzliches Silo auf, eine zusätzliche Komplexität auf. Das wird dann irgendwie auch so gesehen vom Management, dass da eigentlich ja, irgendwelche Methodenleute irgendwas machen, aber was genau die machen, weiß man nicht. Wie seht ihr das? Ist das eine reale Gefahr?
Also für mich ist es definitiv eine reale Gefahr. Und was mir häufig fehlt, ist eine Governance. Also das geht los mit Modellierungsregeln. Also wenn ich möchte, dass möglichst viele Leute mit demselben Modell arbeiten können, dann muss ich einmal das Modell natürlich verteilen können. Das ist tatsächlich erschreckend schwach gelöst bei vielen Plattformen oder Tools, die es auf dem Markt gibt. Also dieser kollaborative Ansatz ist tatsächlich im Doing nicht unbedingt optimal gelöst. In den Datenblättern haben sie es alle stehen. Nutzbarkeit kann man diskutieren. Das zweite Thema ist aber, dann brauche ich eine Governance. Ich brauche Modellierungsregeln. Also wie modelliere ich, was bedeutet das? Und da reicht es halt nicht zu sagen, wir machen SysML Version 1.7 oder jetzt SysML Version 2. Das ist nur ein Rahmenwerk. Ich muss für mich eine Sprache definieren, wie ich es benutzen möchte, damit ich dann auch entsprechend das Ganze teilen kann. Das geht auch dahin zu sagen, was will ich denn eigentlich sehen? Also wenn wir über MBSE reden, haben die meisten Grafiken im Kopf. Also bei MBSE denken ja die wenigsten an das Modell, an die Datenbank, die im Hintergrund liegt, wo einfach nur strukturierte Daten ablegen, sondern die meisten denken ja an das, was du im Tool oder was du dann in der Visualisierung siehst. Und wenn ich da oft sehe, dass dann Visualisierungen entstehen mit 30, 40, 50 Elementen drauf, was kein Mensch mehr erfassen kann. Und genau dieser Nutzen zu sagen, vielleicht einige mich darauf, höchstens 5 Elemente. Und da gehören auch Linien dazu, weil auch eine Linie ist ein Element. Und mehr packe ich in einen View nicht rein. Solche grundsätzlichen Festlegungen, die sind aus meiner Sicht extrem wichtig, damit ich dann das Ding auch tatsächlich teilen kann und mehrere Leute drauf gucken. Und gerade, was du ansprichst, nicht technische Disziplinen, Sales, und mögen mir jetzt alle verzeihen, wenn ich sie jetzt als nicht technisch bezeichne, aber die halt in der Materie selber nicht drin sind oder im Systemischen so nicht drin sind, haben ja kaum eine Chance, dann wirklich einen Zugang zu dem Modell zu finden. Und dann verursache ich mehr Chaos damit oder mehr Irritation als wirklich einen echten Nutzen.
An der Stelle setze ich jetzt noch eins obendrauf. Ich glaube, ich habe es in einem der ersten beiden Podcasts ja auch schon gesagt, keine schönen Bildchen, ohne dass ich mir irgendwas daraus ableiten kann. Ne? An der Stelle wird es dann auch wieder relevant. Vorprogrammiert, dass ein solches Vorhaben scheitert, ist auch, wenn ich mein Modell nicht in irgendeiner systematischen, in dem Fall systematischen Art und Weise in meine Entscheidungsfindung einbinde. Das heißt, es soll schon auch klar sein, an welchen Stellen will ich denn mit wem, in welcher Runde, vielleicht in welchem Gremium, draufschauen und auf die Information, die mir zur Verfügung gestellt wird, zurückgreifen. Das heißt, es ist nicht nur das Modell, das schöne Bildchen, sondern dann auch integriert in einen internen Prozess, wenn man so möchte.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, die prozessuale Unterstützung, weil ich glaube immer noch, dass Prozesse dazu dienen, Methoden und Vorgehensweisen operationell handelbar zu machen, oder zumindest sollten sie das tun. Und das heißt auch, wenn ich heute einen Prozess für System Engineering habe, der auf einem dokumentenbasierten System Engineering aufsetzt, muss ich mir die Frage stellen, wie und an welchen Stellen muss ich diesen Prozess anpassen, damit er eben wegkommt von den Dokumenten und hin zum Modell. Und das, glaube ich, ist genau diese Richtung, die meistens nicht wirklich bedacht wird, weil es halt ja nur eine andere Methode ist oder nur ein Tool ist, was man einsetzt. Und das sorgt, glaube ich, auch für ganz viel Reibung und dann auch für viel Ablehnung. Und dann sind wir wieder beim Change. Je höher ich die Eintrittshürden mache und je schwerer ich den Zugang mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute halt nicht drauf aufspringen. und es als zusätzlichen Aufwand, als Komplexität, als noch was und jetzt muss ich da noch hin und jetzt muss ich das noch machen, einfach ablehnen. Und Management-Unterstützung hin oder her, selbst wenn das C-Level felsenfest dahinter steht und überzeugt ist, der Change findet auf der Arbeitsebene statt.
Genau, und da kann dann auch wieder handwerklich einiges schief gehen, weil wenn man dann so einen kritischen Zeitraum hat und der zu lange wird, in dem Dinge doppelt zu pflegen sind, sei es zum Beispiel in Dokumenten plus in einem Modell, dann wird die Ablehnung nicht weniger werden. Mhm. Also dass, wenn der Arbeitsaufwand, wie du sagst, zunimmt, das ist so ein konkretes Beispiel, das man in der Praxis sehr oft sieht, dass dann Dinge doppelt gepflegt werden müssen über einen langen Zeitraum, dann wird es zu Frustration führen, ganz klar.
Ich habe jetzt schon mal ganz fleißig mitgeschrieben für mich, weil ich finde es auch für meine Arbeit natürlich, für meine eigene Arbeit sehr wichtig. Also wir haben jetzt, ich glaube, wir sind schon ziemlich am Zentrum dran, dass sozusagen dieses Kernproblems. Wir haben jetzt angefangen zu fragen, okay, wer muss denn alles dabei sein? Dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir neudeutsch gesagt die Stakeholder alle einbinden und das sind eben nicht nur die Ingenieure, sondern Martin, du hast gerade gesagt, das kann auch der Vertrieb sein, das können auch andere sein. Wir können die Stakeholder natürlich auch nicht trennen von den Prozessen. Das heißt, wir haben letztlich repräsentieren diese Stakeholder ja einen Prozess. Ein Vertrieb repräsentiert ja auch einen Vertriebs- und Angebotsprozess. Ein Produktmanager repräsentiert einen Prozess, der zu einem Produkt führt und ähnliches. Und all diese Personen in ihren Prozessen, in den jeweiligen Prozessen zu unterstützen und einzubinden, aber das ist ganz wichtig. Nur als ein dritter Punkt, und das kam jetzt von dir, Martina, interessant, was, da steckt mir was dahinter. Du hast gesagt, ja, ich muss die Zeit, in der ich Dinge redundant mache, die muss ich vermeiden. Also irgendwo kreisen wir jetzt um die Frage der Implementierung herum, sagen, wie implementiere ich solche Initiativen in einer vernünftigen Art und Weise, dass ich möglichst wenig Overhead erzeuge. Also du hast angefangen vorhin mit dem Nutzen und jetzt gehst du einen Schritt weiter und sagst, ja okay, den Nutzen habe ich jetzt meinetwegen identifiziert und ich habe auch das Stakeholder eingebunden, wie du es gerade gesagt hast, Martin, aber jetzt gehst du einen Schritt weiter und sagst, jetzt will ich das real machen und jetzt stoße ich auf eine echte Schwierigkeit, weil da habe ich halt jetzt ein Produkt, was gerade in Entstehung ist und das wird eben traditionell gemacht und gleichzeitig will ich mit dem Produkt vielleicht auch noch MBSE einführen. Das scheint mir jetzt ein Reibungspunkt zu sein, gerade in Implementierung. Frage, also Reibungspunkt und Problem, wie gehen wir damit um, wie lösen wir das idealerweise, dass wir eben diese Redundanz klein halten, dass wir nicht zu viel Overhead generieren oder nicht zusätzliche Komplexität, die dann so empfunden wird, als da muss ich noch was machen. Wie können wir das auflösen?
Grundsätzlich erstmal zu schauen, wieder abgeleitet von den Zielen, wo wir hinwollen, passende Pilotprojekte suchen. Egal, ob man jetzt bei MBSE schaut, ob man bei der Einführung von Projektmanagement, ist ja immer eins meiner Themen, oder irgendwelchen Workflow-Systemen, Dokumentenmanagement, was auch immer. Wenn ich ein zu kompliziertes Beispiel als Einstieg suche, dann werde ich zur Sicherheit vielleicht am Anfang noch mehr Doppelpflege betreiben, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Deswegen vielleicht lieber zu einem einfacheren Beispiel gehen, sodass ich dann auch diesen mutigen Schritt gehen kann, direkt nur noch mit dem Modell zu arbeiten. Und das wäre ein möglicher Schritt. Und genau, im Hinterkopf hatte ich auch noch den Punkt zu sagen, wenn es zu komplizierte Modelle sind, sodass ich zu sehr in die Details gehen muss, schon bei meinem ersten Beispiel, dann ist es auch wie mit sehr großen Projektplänen. In dem Moment, wo ich es anwenden möchte, ist das, was ich da irgendwann einmal hingebastelt habe am Anfang, ne? Dann ist das schon wieder veraltet. Das heißt, ich werde nie in ein operatives Tun kommen, wenn ich schon von Anfang an immer zu kompliziert einsteige. Deswegen will ich da auch die Position von Martin nochmal vertreten. Erst einmal einfache, reduzierte Modelle benutzen und ergänzen, ins Tun zu kommen.
Also ich glaube, das sind ja zwei Sachen, die du erwähnst, bevor ich jetzt dich, Martin, frage. Ich habe nämlich gar keine einfachen Produkte und ich kann mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist. Aber es sind im Wesentlichen zwei Sachen, die du sagst. Das eine ist, ich muss das grob irgendwie richtig wählen, das muss handhabbar sein. So wie ich es lese, wie ich es verstehe, entschuldige, wenn ich es falsch interpretiere, ich glaube, so vielleicht noch aus meiner alten Beratersicht. Also wenn ich als Berater reingehe und dem Kunden alles mache, dann kann das natürlich komplex sein. Aber wenn ich will, dass der Kunde das versteht, wenn ich will, dass der im Fahrersitz ist, dann muss ich das irgendwie einfach machen, sodass der lernt, wie das selber geht. Das ist, glaube ich, das eine. Das wäre schon ein How-To. Dann sind wir schon im Positiven und nicht mehr eben How-To-Fail.
Okay. Das ist ein viel zu lösungsorientiert.
Ja, genau. Wahnsinn. Aber der zweite Punkt, der war ein bisschen versteckt in dem, was du gesagt hast. Den halte ich aber für genauso entscheidend. Ich muss überlegen, wo ich mit dem Modellieren aufhöre. Ich sage es mal ganz platt. Also du hast gesagt, wenn ich auch in einem Projektplan zu komplex und zu granular wäre, dann ist er irgendwie unhandhabbar. Ähnlich wie du es vorher gesagt hast, Martin, mit den Visualisierungen. Wenn ich da 40 Elemente auf einer Visualisierung habe, dann versteht es kein Mensch mehr. Also ich muss irgendwo auch den Endpunkt des Modellierens klug machen und den klug definieren. Das scheint mir zumindest mal, oder ich höre es zumindest mal so. Habe ich das richtig gehört? Habe ich das irgendwie falsch verstanden jetzt gerade?
Ist ja immer die Frage, wo setzt man jetzt an, um dieses einfache Beispiel zu definieren? Du hast gerade gemeint, einfache Beispiele gibt es oft nicht, stimmt schon. Die Prozesse sind immer irgendwie kompliziert, weil man Schnittstellen hat, aber vielleicht findet man ein Beispiel, bei dem im Verhältnis zu anderen Projekten weniger Stakeholder involviert sind, zum Beispiel, dass man da erstmal sprachliche Regelung finden kann. Die sollte aber natürlich, um dann nicht wieder diese Insellösung zu haben, dass meinetwegen zum Beispiel nur die IT mit dem neuen MBSE-Tool oder der neuen Sprache, die man ja im Endeffekt entwickelt, arbeitet, dass man auch interdisziplinär auf alle Fälle schon mal unterwegs ist. Aber es müssen ja nicht gleich 10 Abteilungen mit beteiligt sein. Es reicht ja vielleicht am Anfang, wenn erst mal 3 oder 4 mit beteiligt sind, die vielleicht auch noch die nötige Offenheit mitbringen.
Jetzt, Martin, ich werde dich nicht fragen, als Praktiker und als Vertreter von Rot und Schwarz, wo ihr gescheitert seid. Ganz bestimmt nicht. Aber vor dem Hintergrund der Produkte, die ihr macht, die ja alles andere als einfach sind, würde ich jetzt das Ganze mal ins Positive drehen. Wenn du in deiner Rolle, MBSE ins Unternehmen zu tragen, wenn du das machst und dir die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Projekte anschaust, was sind denn da so die Dinge, auf die du achtest, um eben die Erfolgswahrscheinlichkeiten, die Erfolgsaussichten dann wirklich hoch zu haben?
Also das Erste, was ich getan habe bei uns jetzt in dem Kontext, ist, ich habe den Begriff MBSE nicht mehr verwendet. Ich habe eine neue Abkürzung erfunden. Die nennt sich Model Aided System Engineering, MACE.
Sehr schön, dass wie vor 20 Jahren der Begriff Prozesse schon mal relativ verheizt war.
Ja, und die Idee kam eigentlich aus einem sehr klassischen Modellierungskontext, nämlich der 3D-Modellierung. Wenn ich nämlich an die Konstruktion zurückdenke, dann gab es früher mal Konstruktionen auf dem Zeichenbrett. Irgendwann gab es dann Computerunterstützung dafür und das nannte sich damals auch Computer Aided Design, CAD. Und das waren die Vorläufer von dem, was wir heute unter dreidimensionalen Modellierungen und 3D-Design kennen. Und der Gedanke ist letztendlich derselbe. Ich will den Sprung nicht machen von, ich komme von einem dokumentenbasierten Ansatz und versuche morgen einen modellbasierten Ansatz zu fahren, sondern ich sage einfach, ich nutze erstmal bestimmte Aspekte aus diesem Kontext MBSE, um mein System Engineering zu unterstützen. Und wenn ich jetzt an MBSE denke, dann fallen mir da 2 Bereiche ein, die ich sehr früh und sehr gut unterstützen kann. Und das ist das Thema Requirements Engineering. Also das Modellieren von Requirements und vor allem von Requirements-Beziehungen, was ein sehr wichtiges Thema ist, um Komplexität transparent zu machen und auch eher handelbar. Und das Zweite ist, Architektur zu unterstützen. Und zwar funktionale und logische Architekturen. Und dafür kann ich wunderbar aus dem MBSE bestimmte Diagrammtypen benutzen, die mir genau diese Informationen, die ich haben will, liefern Und gleichzeitig bewege ich mich damit, wenn ich jetzt sage, ich modelliere Requirements, ich modelliere logische Architekturen, ich modelliere funktionale Architekturen, komme ich dahin, wo die meisten ja hinwollen, nämlich ich habe ein Modell, das einen funktionalen Prototypen darstellt. Ohne aber im Vorfeld zu sagen, mein Ziel ist es, einen funktionalen Prototypen zu bilden. Der Aspekt ist, glaube ich, eher ein psychologischer Aspekt, nämlich zu verhindern, dass das, was du angesprochen hast, Thomas, wann höre ich auf zu modellieren? Das ist ja immer diese Herausforderung. Wenn ich aber als Zielsetzung sage, ich will nur eine Unterstützung haben, ich will nicht jedes Detail modelliert haben, ich will nicht alles zu 100% modelliert haben, sondern ich will die 20% modellieren, die mir 80% Verständnis liefern, dann habe ich einen ganz massiven Nutzen, trotzdem eine gewisse Einfachheit behalten, die vielleicht sogar dazu geeignet ist, aus komplexen Zusammenhängen nur noch komplizierter zu machen. Und das ist so der Ansatz, wo ich sage, das ist für mich ein erfolgsversprechender Ansatz. Also wenn wir es rumdrehen, zu scheitern, idealerweise sofort ansetzen und sagen, ich will den digitalen Zwilling. Das ist mein Ziel. Den will ich morgen haben und dafür mache ich jetzt MBSE.
Da schließt sich ein Kreis, weil letztlich haben wir ganz am Anfang schon von Peter Kruse gesprochen und ich weiß nicht, welche der 8 Regeln für den totalen Stillstand im Unternehmen das jetzt war, aber da erzählt er doch auch, wir müssen entweder einfach, also wirklich in die Extreme gehen, ne? Entweder alles kontrollieren oder komplette Freiheit lassen und in dem Fall, finde ich, schließt sich der Kreis wieder, entweder alles modellieren oder gar nichts, irgendwo die Realität und das Richtige liegt irgendwo auf diesem Spektrum dazwischen.
Ja. Ja, der gute Begriff für alles neu machen ist eben Boil the Ocean. Ne? Das finde ich immer ganz gut. Wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt sofort alles neu machen, alles anders machen, das Unternehmen auf links drehen. Und das wird ja vermutlich mal auch im Operativen sofort scheitern, auch nicht, zumindest mal nicht akzeptiert werden. Ich glaube, auf der anderen Seite auch, da haben wir schon das zweite auch diskutiert, das zweite Extrem, nämlich das zu klein denken. Also zu klein denken hieße dann im Gegenteil, einfach nur vom Tool zu denken. Also irgendwo genau dazwischen müssen wir uns bewegen. Und wenn ich jetzt mal so meine eigene Liste mal angucke, wir haben angefangen, wir brauchen Klarheit über die Ziele. Das hast du erwähnt, Martina. Wir müssen den Nutzen klar artikulieren, auch im Rückbezug auf den letzten Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Also wenn ich das will, dann muss ich halt genau das tun. Also wenn ich ein funktionales Modell will, um was weiß ich, funktionale Simulation zu machen, dann muss ich halt genau das tun und rechts und links brauche ich vielleicht erstmal auch gar nicht. Also den Nutzen artikulieren. Wir haben gesagt, wir müssen die Stakeholder, alle Stakeholder des Produktes involvieren, mitdenken, vermutlich mal auch von Anfang an. Das würde ich jetzt mal dazu fügen, die zugehörigen Prozesse verstehen, innerhalb derer wir uns bewegen. Wir brauchen ein vernünftiges Implementierungsmodell und wir dürfen es nicht MBSE nennen. ist die Liste damit komplett oder haben wir jetzt da so ein paar ganz zentrale Themen noch vergessen, wo wir, wenn wir all das richtig machen, wenn wir all das machen, immer noch hervorragend scheitern können? Was denkt ihr? Fällt euch da noch was ein, was wir unbedingt den Hörern mit auf den Weg geben müssen?
Also mir fallen noch zwei Dinge ein, die ich da noch reinbringen würde, wobei die jetzt nicht MBSE-spezifisch sind. Das geht eher so ein bisschen in die Richtung, die Martina am Anfang angesprochen hat, dass halt auch immer der Change-Gedanke mitschwingen muss. Und das ist einmal in Richtung der Leute, die es tatsächlich dann tun müssen, ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was bisher getan wurde, nicht gut ist. Also das wird ja relativ oft und gerne in dem Kontext gemacht. MBSE ist die Next Level System Engineering, Advanced Level, klingt alles danach, als wäre es viel besser. Nur es ist nicht zwangsläufig besser, es ist einfach nur ein anderer Weg, es zu tun. Und in ganz bestimmten, unter ganz bestimmten Rahmen von Bedingungen funktioniert es besser oder ist es erfolgsversprechender, aber es ist nicht per se damit gesagt, dass alles, was bisher im System Engineering gemacht wurde, schlecht ist. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich öfter mal beobachte und auch aus Diskussionen mit Kollegen und mit Kollegen von anderen Firmen öfter mal feststelle, ist, solche Initiativen haben oft sehr viel Aufmerksamkeit am Anfang. Mhm. Die nimmt dann über die Zeit ein bisschen ab. Man erwartet dann die Quick Wins und irgendwann schlägt diese Aufmerksamkeit in Druck um. Und dann müssen Quick Wins präsentiert werden. Und ich glaube, man muss sich wirklich im Klaren sein, wenn ich MBSE einführen möchte, dann ist das eine Investition, die ich tätigen muss. Egal, ob das über die Doppelarbeit ist, egal, ob das für die Implementierung einer Toolkette ist, weil es geht ja nicht nur darum, ein Modellierungstool zu haben, sondern da hängen ja noch ganz viele andere Tools mit dran, die entweder eine Schnittstelle haben müssen oder die in der Konsequenz genauso angepasst und geändert werden müssen. Und diese Bereitschaft, tatsächlich das zu investieren im richtigen Maß, das ist halt auch eine Herausforderung, weil der Return of Invest, wie man so schön sagt, lässt ja durchaus gerade in größeren Umgebungen auch gerne mal 2-3 Jahre auf sich warten. Also es ist jetzt kein Quick Change, wo ich sage, heute ändere ich was und übermorgen sehe ich die positiven Effekte, sondern ich fange heute an, dann habe ich einen relativ langen Prozess, bis ich tatsächlich die positiven Effekte sehe. Und das muss ich aushalten. Und zwar auf allen Ebenen im Unternehmen muss ich das aushalten können.
Den Punkt hatte ich auch noch auf der Liste, okay, den der Quick Wins. Der Martin hat jetzt gerade noch erwähnt, dass man dann auch die Ressourcen investieren muss. Auf meiner schlauen Liste steht auch noch mit drauf die Frage, habe ich diese Ressourcen überhaupt? Ja, weil die lange Dauer, dann auch die hohe Intensität solcher Vorhaben, da sollte man sich auf alle Fälle sicher sein, dass man auch diese Ressourcen zur Verfügung hat. Ressourcen klingt immer so unschön, auch da geht es natürlich dann darum, wie die Leute und können die ihre Zeit in dem Umfang einbringen, der halt nötig ist. Ne? Und vorhin hatten wir ja noch mit dieses Tool-Thema, da habe ich auch noch zwei Punkte auf meiner Liste. Wir sprechen da immer von diesem Modell und von dem Tool, dass man da auch im Blick hat, nicht jetzt irgendwie 10 Tools auf so ein Vorhaben draufzuwerfen. Dass man sich immer darüber im Klaren ist, was schon alleine ein Tool und die Einführung von einem Werkzeug mit sich bringt und dass man es halt einfach nicht übertreibt. Also dass man das wirklich sehr reflektiert angeht, für welche Themen man welches Tool auch braucht und dann nicht versucht, ein mega Softwareprojekt draus zu machen und dann auch die Leute, wenn wir dann schon mal in der Software drin sind, das ist dann schon wieder so ein Punkt für, wir sind jetzt schon mittendrin im MBSE-Projekt, wir haben uns darauf geeinigt, welche Werkzeuge wirklich verwendet werden, dass man dann auch hergeht und sagt, ich schule die Leute vernünftig. Das klingt jetzt so banal, aber es gehört dazu. Wenn ich die Leute heute schule und erwarte, dass die in einem halben Jahr noch wissen, was sie damit anfangen sollen, dann denke ich mal, ist das utopisch. Das ist eine schöne Idee, aber wird nicht funktionieren. Das heißt, also auch das zu orchestrieren, halte ich für dringend notwendig.
Ja. Befähigung ist jetzt eines, genau, da gehört Schulung dazu. Quick Wins, sagst du, Martin, das ist unter Umständen schwierig, je nach vielleicht auch nach Komplexität der Organisation, schnelle Ergebnisse darzustellen. Vielleicht gilt das für quantitative Ziele, aber vielleicht gar nicht mal so sehr viel qualitative, wenn ich sage, innerhalb von 3 Monaten sehe ich gewisse Sachen besser, kann ich besser entscheiden, habe ich vielleicht mehr Transparenz. Ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ziel, was ich in Euros ausdrücke, aber es ist ein qualitatives Ziel oder qualitatives Ergebnis, was ich durchaus kommunizieren kann. Aber du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, ich hatte noch einen Punkt, den du getriggert hast, Martina, mit der Schulung. Was ich manchmal feststelle, ist, in dem Moment, wo das Thema MBSI und damit das Thema Tool unterstützt kommt oft auch so ein bisschen der Gedanke auf, die Leute müssten weniger qualifiziert und weniger geschult im System Engineering sein. Speziell jetzt im Kontext von der SysML V2, die ja eine textbasierte Repräsentation vom Modell ist, kommen natürlich ganz viele jetzt auf den Gedanken zu sagen, ja, dann kann ich ja mit einem LLM-Modell, mit einer KI, kann ich ja dann MBSE machen. Ja, grundsätzlich ja, wenn ich weiß, wie ich System Engineering anwende. Und dieser Kernpunkt, dass die Leute, die damit arbeiten müssen, ein systemisches Verständnis brauchen, systemisch denken können müssen, die Leute, die die Modelle generieren und erzeugen, nicht nur ein Tool bedienen können müssen und die Regeln fürs Tool kennen müssen, sondern eben auch die Grundsätze des System Engineerings beherrschen müssen. Das ist, glaube ich, auch was, wo man manchmal in die Versuchung verfällt, zu sagen, naja, jetzt habe ich hier ein Tool. Und es gibt ja diverse Tools auf dem Markt, die einem das, die Arbeit erleichtern und auch bestimmte Fähigkeiten ersetzen. Aber wie gesagt, im System Engineering reden wir meistens ja nicht von wiederholenden repetitiven Aufgaben, sondern wir reden ja meistens davon, dass wir ein neuartiges Problem gelöst kriegen wollen. Und da, glaube ich, steckt eine relativ große Gefahr drin, dass man das vernachlässigt und dann eben die Meinung ist, das Modell ersetzt den Experten oder MBSE ersetzt den Bedarf an Experten.
Guter Punkt, wenn ich das ergänzen darf. Ich glaube, aus meiner Praxis, immer wenn man nicht weiter weiß heute, dann sagt man, ach komm, das machen wir mit der KI. Und da gibt es einen alten Spruch, der heißt Garbage in, Garbage out. Wenn ich mich nicht auskenne, wirklich nicht weiß, welche Fragen ich zu stellen habe, wie ich dieses mächtige Werkzeug zu fahren habe, dann kommt natürlich auch ein ganz großer Unsinn raus. Insofern weder das Tool noch eine KI kann tatsächlich an der Stelle denjenigen ersetzen, der die Frage richtig stellen kann, der die Fragestellung überhaupt komplett verstehen kann und überreißen kann. Aber wir sind jetzt fast schon von der Anleitung zum Unglücklichsein zu einer Anleitung zum glücklichen Leben in MBSE gekommen. Das ist ja auch total super, dass wir auch so positiv sind. Auch mal mit Blick auf den Scope des heutigen Podcasts. Also ich glaube, wir haben schon ein paar Dinge angerissen, da sind noch neue Folgen drin. Also ich glaube, das Thema KI und MBSE ist sicherlich eine ganz gute Geschichte. Das Thema Befähigung ist eine gute Geschichte. Das Thema Implementierung, Scoping und so weiter. Ich glaube, da haben wir schon bestimmt 3 oder 4 neue Folgen, die wir uns ausdenken können, wo wir Material hätten. Aber für heute, sage ich mal, lassen wir mal vielleicht in diesem Scope dann auch gut sein. Ganz zum Schluss die klassische Frage, drehen wir es mal um, die Top 3 Tipps nochmal. Wir wissen jetzt, wie wir scheitern können. Vielleicht noch ein paar ganz kurze stichwortartige Punkte, wie wir es eben nicht tun von euch beiden. Also mal ganz extemporiert, woran sollten wir denken? Also machen wir es einfach umgekehrt wie vorhin. Martina, magst du nochmal anfangen? So ein paar Augenmerke, Achtung, darauf achten. Dann werdet ihr glücklich mit der BSE.
Also dann wären wir glücklich?
Dann wären wir glücklich.
Also positiv
formuliert. Positiv, bitte, ja. Wir sind ja schon, okay. Wir haben es ja schon gedreht. Ihr habt die Diskussion ja schon gedreht.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal hin und her gedreht, ja, deswegen muss ich mich nochmal versichern. Also nachdem ich anfangs das mit den Zielen genannt habe, will ich das jetzt auch wieder einbringen. Einfach Klarheit darüber schaffen, warum braucht man das, was soll unser Nutzen davon sein. Es eben nicht nur als Tool-Projekt, also Software-Projekt verstehen, sondern als ganzheitliches Projekt, das sowohl die Systemdenkweise, organisatorische Aspekte, prozessuale Aspekte und dann eben auch die Modellaspekte mit einbezieht und vielleicht auch Geduld mitbringen, weil es einfach eine längere Baustelle ist.
Ja. Ziele, Nutzen, Geduld, super, das wäre deine Top 3. Martin, deine Top 3.
Das wird schon schwierig, weil das sind schon sehr schöne Top 3.
Ich schließe mich mal vorhin daran an.
Okay. Ich versuche das mal zu vermeiden, mich einfach da anzuschließen. Ich glaube, ein Punkt ist für mich, da will ich ein bisschen präziser sein, eine echte Bedarfsanalyse zu machen. Was brauche ich wirklich? Was muss ich wirklich tun? Was will ich wirklich erreichen? Was will ich wirklich tun? Und die benutzen für ein sauberes Erwartungsmanagement. Und zwar auf allen Ebenen. Sowohl in Richtung des Management und des Top-Managements, aber auch in Richtung der Kollegen und der Mitarbeitenden, die dann auf der Arbeitsebene das Ganze nutzen und umsetzen müssen. Ich glaube, man muss über zumindest ein gewisses Level von IT-Architektur vorher nachdenken. Wie möchte ich das Ganze realisieren und umsetzen? Und dann muss man sehr ehrlich mal kalkulieren, was kostet mich das Ganze denn voraussichtlich? Empfehlend würde ich sagen, einfach das, was rauskommt, mal mit Faktor 3 multiplizieren und davon ausgehen, dass es auch dreimal so lange dauert und sich dann dazu entscheiden, ob ich das tun möchte oder nicht.
Guter Punkt. Also Pragmatismus, Erwartungshaltung, Umsetzung auf mehreren Ebenen, da gehört natürlich auch die Befähigung, da gehört auch die IT dazu, die ganze Toolchain. Super, das sind schon mal hervorragende 6 Punkte. Ich glaube, damit haben wir tatsächlich schon mal so eine kleine Mini-Einleitung geschafft, wie man aus dem Unglücklichsein ins Glücklichsein kommt. Mit MBSE scheint ja gar nicht so schwierig zu sein. Das ist toll. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für die tolle Mitgestaltung, für den Dreh vom Negativen ins Positive, der ganz zwangsläufig passiert ist heute, fand ich richtig klasse. Und ich freue mich auf nächste Folgen mit euch, mit denen wir vielleicht auch diese Themen nochmal vertiefen. Ganz herzlichen Dank. An unsere Zuhörer auch natürlich herzlichen Dank. Wir haben heute ein bisschen den Podcast länger gemacht. Das Thema gibt es her. Ich danke für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Und wir stehen natürlich gern für Rückfragen, Kommentare zur Verfügung. Nutzen Sie dazu gerne die Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal in der Folge 5 wieder hören. Vielen Dank, machen Sie es gut.
Der Podcast Next Generation Engineering ist eine Produktion des VDE Bayern. Redaktion: Hans Krautlager und Thomas Gessner.